Hi, die neue Jesus2Go Trainingseinheit heute, die richtet sich vor allem an zwei Gruppen von Menschen. Auf der einen Seite die Gruppe von Menschen, die verzweifelt nach Glück und nach Freude sucht und versuchen, dieses Glück und diese Freude dadurch zu bekommen, dass sie sich selbst alle möglichen Wünsche erfüllen. Aber irgendwann merken, irgendwie bringt es nicht die erwünschte Freude. Die andere Gruppe von Menschen, an die sich diese Trainingseinheit richtet, ist eine Gruppe von Menschen, die sich selbst ganz und gar für andere aufgeben. Die alles für andere tun und sich selbst überhaupt nicht mehr berücksichtigen. Die gar nicht mehr an sich selbst denken und sich selbst irgendwann verlieren. Die sich selbst keine Liebe erweisen und die irgendwann sich fragen, wer bin ich eigentlich? Was mag ich eigentlich? Was wünsche ich mir eigentlich? Und auf diese Fragen irgendwie so gar keine Antwort mehr wissen. Ich habe beides selber erlebt bei mir und habe einige Erfahrungen gesammelt, bis ich etwas gefunden habe und etwas gelernt habe, was mir geholfen hat, einen gesunden und guten Mittelweg zu trainieren, der tatsächlich einiges Potenzial für Glück und für Freude hat. Zuerst habe ich zur ersten Gruppe gehört. Ich habe verzweifelt nach Glück und nach Freude gesucht und habe ständig im Grunde bewusst oder unbewusst überlegt, was kann ich tun, um mir ein bisschen Freude zu verschaffen? So eine Haltung führt und führte natürlich ziemlich leicht zu allen möglichen Arten von Süchten. Und letzten Endes war das überhaupt nicht erfolgreich. Irgendwann fühlte ich, eigentlich habe ich zu gar nichts mehr Lust. Eigentlich verspricht nichts von dem, was ich mir Gutes tun könnte, mir tatsächlich Freude zu bringen. Und das war ein wirklich deprimierender Augenblick. Und dann habe ich was gelernt. Ich habe gelernt, wir Menschen sind offenbar so angelegt, dass wir Glück nicht für uns selber finden können, egal wie angestrengt wir danach suchen, sondern so, dass wir Glück nur in Beziehung mit anderen Menschen finden können. Manche haben mir gesagt, echtes Glück oder echte Freude findest du nur in der Beziehung zu Gott. Und es stimmt, auf gewisse Weise findet man eine Menge Glück und Freude in der Beziehung zu Gott. Aber er ist unsichtbar und letzten Endes fühlt sich das doch ganz oft so an wie, eigentlich kann das auch sein, dass du dir das alles nur einbildest. Und im Grunde ist selbst in der ersten Erzählung in der Bibel vom ersten Menschen Adam gleich deutlich, der hat eine perfekte Beziehung zu Gott, lebt ständig in Gemeinschaft zu ihm und trotzdem fehlt ihm was ganz Entscheidendes zu seinem Glück. Trotzdem ist er nicht endgültig glücklich, trotzdem fühlt er sich einsam, weil er keine Beziehung zu einem anderen Menschen hat. Ich habe gelernt, Glück finde ich nicht dadurch, dass ich es für mich selbst suche. So lässt sich Glück schlicht und ergreifend nicht finden. Aber Glück habe ich gefunden in dem Augenblick, wo ich es für jemand anderen gesucht habe. Da entsteht plötzlich Beziehung. Da liegt mir jemand anderes und sein Glück und das, was er oder sie als Glück empfindet, plötzlich ganz stark am Herzen. Da muss ich einen Teil von mir selber aufgeben, da muss ich einen Teil von mir selber verschenken. Und plötzlich habe ich Glück gespürt, was ich vorher nicht gefunden habe, als ich es für mich selbst gesucht habe. Mitten dabei merkte ich plötzliches Glück da. Also der Trainingsplan für die erste Gruppe, die so verzweifelt danach sucht, Glück zu finden und sich versucht, alle möglichen Wünsche zu erfüllen und irgendwie merkt, das bringt es nicht. Der Trainingsplan für diese Gruppe ist, geh raus aus deinem Kämmerlein. Such dir einen Menschen, der dir etwas bedeutet. Und dann suche Glück für diesen Menschen. Verschenke ein Stück von dir selbst, von deiner Zeit, von deinem Leben. Gib ein Stück von dir selbst auf, was du sonst für dich selbst benutzen würdest. Und schenke es einem anderen. Und du wirst feststellen, am Ende bist du es, der ein ganzes Stück glücklicher geworden ist, ohne es eigentlich darauf anzulegen. Nachdem ich das gelernt habe, bin ich erstmal komplett auf der anderen Seite vom Pferd gefallen und gehörte plötzlich zur zweiten Gruppe der Menschen, die ich vorhin erwähnt habe. Ich drehte mich irgendwie nur noch um andere Menschen und vergaß mich selbst völlig. Irgendwann wurde das nicht nur für mich selber schwierig, sondern auch für andere, die mit mir auskommen mussten. Und ich dachte irgendwie, so will Gott das aber. So hatte ich immer gelernt, würde wahre Liebe aussehen. Völlig selbstlos, völlig sich selbst verschenkend und sich selbst verlierend. Das ging so lange, bis Gott mich irgendwann regelrecht gezwungen hat, auch da wieder dazuzulernen. Zuerst habe ich gelernt, was in unseren Gemeinden oft gelehrt wird, ist eine ziemlich gruselige Mischung aus griechischer Philosophie und ein paar ausgewählten Bibelstellen. Und ich habe gelernt, das, was da gelehrt wird, hat mehr als einen Menschen in Burnout und Depressionen getrieben und bei mehr als einem Menschen dazu geführt, dass er sich nicht von Gott geliebt fühlen konnte. In den Gemeinden wird häufig etwas von verschiedenen Liebesarten erzählt und dann zitiert, wie die griechische Philosophie die Liebe in verschiedene Liebesarten unterteilt. Dass man jetzt ausgerechnet die griechische Philosophie nimmt, liegt wahrscheinlich daran, dass das Neue Testament in griechischer Sprache geschrieben wurde und natürlich griechische Worte benutzt. Und daraus wird wahrscheinlich oft fehlerhafterweise abgeleitet, das Neue Testament und die biblischen Schreiber würden auch die griechische Philosophie mit diesen Worten zusammen übernehmen. Aber das stimmt nicht. Da wird zum Beispiel dann von einer sogenannten göttlichen Liebe, der Agape-Liebe, weil das das griechische Wort für eine Liebesart ist, erzählt. Und dann wird gesagt, diese Liebe hat im Grunde gar nichts mit Gefühl zu tun. Ja, sie setzt im Grunde genommen noch nicht einmal voraus, dass man das Gegenüber überhaupt mag. Sondern diese Liebe sei mehr eine Haltung. Da steckt viel von dieser griechischen Philosophie über das Wort Agape drin. Und diese Vorstellung von Agape-Liebe kombiniert mit ein paar Bibelstellen über Selbstlosigkeit und Selbstaufgabe und ein paar selbstlose Aspekte der Liebe ergibt einen äußerst schädlichen Cocktail. Nicht selten wird dann noch eine andere Form der Unterteilung der Liebe nach griechischer Philosophie eingebracht, die meistens so noch nicht mal stimmt, wie sie eingebracht wird, nämlich die griechische Vorstellung von Eros. Eros als einer anderen Liebesart. Da wird dann oft gelehrt, das sei die leidenschaftliche Liebe, bei der Gefühle im Spiel sind und das würde die Liebe zwischen Mann und Frau beschreiben. Was stimmt ist, dass es eine griechische Unterteilung gibt, in der es auch eine Liebesart Eros gibt, aber die hat nicht notwendigerweise was mit der Liebe zwischen Mann und Frau zu tun, sondern es beschreibt schlicht und ergreifend die leidenschaftliche Liebe, bei der der Grieche, der sich selbst unvollkommen fühlt, sich dadurch vollkommener, vollständiger machen möchte, indem er sich vereint mit etwas, was er als schön empfindet. Das kann das Vaterland sein, das kann die leidenschaftliche Liebe für irgendeinen Gegenstand sein, für ein Auto heutzutage zum Beispiel. Das kann die Liebe einer Frau gegenüber sein, aber auch irgendeines Idols oder auch die Liebe Gott gegenüber. Eros kann auf all das bezogen sein. Eros beschreibt einen ziemlich wichtigen Anteil von Liebe, nämlich den Anteil, der sagt, das, was ich liebe oder der oder diejenige, die ich liebe, verändert etwas in mir, ist nicht austauschbar, sie bewirkt etwas in mir. Eine zweite Sache, die ich gelernt habe, war, die Schreiber der Bibel, die kennen nur eine Art von Liebe. Sie kennen auch ein Mögen, aber wenn es um Liebe geht, kennen sie nur eine Art. Im Hebräischen, der Sprache des Alten Testaments und der Sprache, aus deren Denkraum viele der neutestamentlichen Schreiber kamen, gab es auch nur ein Wort für Liebe, so wie wir das heute in unserer deutschen Sprache oder im Englischen zum Beispiel auch kennen. Und als das Alte Testament ins Griechische übersetzt werden musste, weil sich die Hauptsprache im Land geändert hatte, da suchte man natürlich im Griechischen nach einem Wort für diese eine Liebe, die sie in ihrem Hebräischen kannten. Und da haben sie sich für ein Wort entschieden und das war das Wort Agape. Ein Wort, das es gab schon lange, bevor es überhaupt Christen gab. Dass sie dieses Wort gewählt haben, bedeutete aber keineswegs, dass sie gleichzeitig auch die Philosophie, die mit diesem Wort zusammenhängt, übernommen haben. Warum sollten sie auch? Für sie waren in diesem einen Wort, was sie für Liebe gewählt hatten, für die Übersetzung, alle Arten von Liebe, alle Aspekte von Liebe enthalten. Von Liebe Gott über liebe deine Kinder, liebe deinen Nächsten bis hin zu liebt eure Frauen, verwenden sie einfach schlicht und ergreifend nur dieses eine Wort, weil es für sie nur ein Wort für Liebe gibt. Das dritte, was ich gelernt habe, ist, diese eine Liebe, die beinhaltet sowohl einen selbstbezogenen Aspekt wie auch einen selbstlosen Aspekt. Liebe, die sich nach Liebe anfühlen soll, die muss auch einen selbstbezogenen Aspekt enthalten. Denn wenn das Gegenüber nichts für mich fühlt in seiner Liebe, dann merke ich, ich bin ihm letzten Endes egal. Ich bin beliebig austauschbar und das fühlt sich nicht nach Liebe an. Denn dann bin ich nur ein Objekt. Ein Objekt, das austauschbar ist, ein Objekt, dem das Gegenüber gerne etwas Gutes tun möchte, aus irgendwelchen Gründen, vielleicht weil es in einem Buch steht. Und als Objekt gesehen zu werden, das austauschbar ist, fühlt sich schlicht und ergreifend nicht geliebt an. Und wer glaubt, dass Gott ihn so liebt, der wird es sehr schwer haben, sich jemals von Gott geliebt zu fühlen. Und wer glaubt, dass Menschen sich auf diese Weise von ihm geliebt fühlen, indem er ihnen Liebe ohne Gefühl entgegenbringt, Liebe ohne selbst dabei etwas zu spüren, der hat möglicherweise noch ein paar Überraschungen vor sich. Und ich bin sehr froh, dass Gott kein griechischer Philosoph ist. und deshalb die Liebe auch nicht notwendigerweise so unterteilt, wie die Griechen das getan haben. Nein, wenn ich andere so lieben soll, wie ich mich selbst liebe, dann funktioniert das natürlich nur, wenn ich mich selbst liebe. Wenn ich mich um mich selbst kümmere, wenn ich auch mir selbst Liebe erweise. Wenn ich mir selbst nicht egal bin. Wenn du dich in einem solchen Kreislauf des Nicht-Selbstliebens befindest und glaubst, du müsstest immer nur geben und solltest nichts für dich selber tun und möglichst nicht an dich selber denken, dann hier meine Trainingseinheit für dich. Liebe dich selbst. Tu dir selbst etwas Gutes. Versuch mal festzustellen, was du selbst eigentlich gerne magst und was nicht. Versuch auch mal festzustellen, wen du eigentlich gerne magst und wen nicht. Stelle fest, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Versuch festzustellen, wen du eigentlich schon liebst und wen nicht. Das heißt, versuch festzustellen, wer für dich eigentlich austauschbar ist und wer definitiv nicht austauschbar ist. Wer in dir etwas bewirkt. Wer in dir ein Gefühl verursacht. Vielleicht tut das sogar ein bisschen weh, falls du merkst, dass du vielleicht gar nicht so viele Menschen liebst, wie du immer dachtest. Vielleicht gar keinen. Aber diese Wahrheit zu erkennen, ist etwas, was dich frei machen wird und was dir ein wirklich gutes Fundament für einen Neustart bietet. Liebe im biblischen Verständnis enthält beides. Einen selbstlosen Anteil und einen selbstbezogenen Anteil. Beide sind wichtig. Beide sind unheimlich wichtig für dich und für die Menschen um dich herum. Was es zu trainieren gilt, ist letzten Endes ein gutes, ausgewogenes Verhältnis zwischen diesen Aspekten der Liebe zu haben. Ein Theologe hat dieses gute Verhältnis mal so beschrieben. Der hat gesagt, inmitten noch so großer Selbstbezogenheit immer noch mehr Selbstlosigkeit zu haben. Und was Menschen gemerkt haben, ist, darin liegt eine Menge Potenzial für Freude, für Frieden und für Glück. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Das lohnt sich.